Das Stichwort Darknet lässt an Schlimmes denken, an Kinderpornoringe und Waffenschiebereien, an Auftragsmorde und Terrorismus. Dabei wird Kryptographie, also Verschlüsselung, auch von Bürgerrechtlern in Polizeistaaten genutzt und investigative Journalisten schützen damit ihre Informanten. Bereits Mitte der 90er Jahre wurde in einem Forschungsinstitut der US Navy ein Verschlüsselungsprogramm entwickelt, mit dem Ziel, die Online-Kommunikation von Geheimdiensten zu sichern. 2004 machte man das Programm unter einer freien Lizenz zugänglich. So kam Tor, The Onion Router, unter die Leute. Edward Snowden zum Beispiel lancierte damit seine Enthüllungen über die NSA. Auch WikiLeaks griff darauf zurück. Seit 2006 wird das Tor-Projekt von einer Stiftung getragen, unterstützt von zahlreichen Bürgerrechtsorganisationen. Aber auch staatliche Gelder fließen nach wie vor. Was ist das für ein Netzwerk, mit dem Dissidenten und Whistleblower so gut wie Geheimdienstler und Kriminelle unentdeckt kommunizieren können? Tor bietet heute die wohl beste Anonymisierung. Experten gehen allerdings davon aus, dass sich mit hohem Aufwand auch Schwachstellen finden lassen. Ein interner Bericht der NSA, der im Zuge der Snowden-Enthüllungen veröffentlicht wurde, belegt, dass es bis dahin nicht gelang, das Programm zu knacken. Wie funktioniert Tor? Kurz gesagt so: Herkömmliche Browser wie Firefox oder Safari zeichnen alle besuchten Webseiten auf. Sogar wenn diese Funktion deaktiviert ist, speichert ein Internetprovider jede Bewegung. Ganz anders funktioniert Tor, ein Programm, das sich jeder kostenlos und legal herunterladen kann, um damit persönliche Verbindungsdaten zu verbergen. Die Innovation von Tor besteht darin, dass das Programm beim Austausch von Datenpaketen die IP-Adressen nicht mitliefert bzw. verschleiert. Das Tor-Netzwerk bildet einen eigenen Pfad, in dem die Software jedem Datenpaket eine mehrfach verschlüsselte Schale überstülpt. Sodann wird das Datenpaket über drei zufällig ausgewählte Tor-Stationen zum Empfänger übermittelt. Bei jedem Sprung zur nächsten Station wird die äußerste Schale der Verschlüsselung entfernt. Daher kommt das Bild der Zwiebel. Mithilfe des Onion Routers kennt jede neue Station nur die IP-Adresse der letzten und die der nächsten, keiner also den gesamten Pfad. Außerdem wird alle 10 Minuten eine neue, wiederum zufällige Verbindung angesteuert. All das tragen weltweit mehrere tausend überzeugte Tor-Nutzer, die ihre Rechner mit einer einfachen Installation zum Knotenpunkt machen und dem Netzwerk kostenlos zur Verfügung stellen. Seit den Enthüllungen von Edward Snowden, also seit 2013, hat sich die Zahl derer, die mit Tor ins Internet gehen, verdoppelt. Zurzeit, schätzen Experten, sind es jeden Tag weltweit zwischen 1,5 und 2 Millionen. An der Spitze liegen die USA mit 21%, gefolgt von Russland mit 12% und Deutschland mit 11%. Das sind hier bei uns immerhin an die 180.000 Nutzer täglich. Im offenen Internet wohlgemerkt. Denn es ist ein weit verbreiteter Irrtum, dass Tor-Nutzer illegalen Aktivitäten nachgingen. Ganz überwiegend wird die Software dazu genutzt, die eigene Privatsphäre zu schützen. Etwa gegenüber Online-Shops, die Kundendaten verkaufen. Und Firmen ihrerseits schützen damit Geschäftsgeheimnisse. Seit 2014 ist Facebook über eine eigene Adresse im Tor-Netz erreichbar. So können sich etwa junge Leute im Iran oder Saudi-Arabien gegen die Neugier ihres Staates wappnen. Im Übrigen kann man Tor nicht nur nutzen, um sich anonym im Internet zu bewegen, sondern auch, um Zugriffssperren zu umgehen. So lesen etwa chinesische Dissidenten die New York Times, obwohl deren Seite seit einigen Jahren offiziell gesperrt ist. Der chinesische Zensurapparat blockiert und filtert auf allen Ebenen. Er zählt allein für das Internet einige 10.000 Angestellte, die rund um die Uhr daran arbeiten, eine digitale chinesische Mauer zu perfektionieren. Doch nicht allein Menschenrechtsaktivisten und Journalisten greifen auf Tor zurück, sondern auch Militärs und Polizisten. Letztere verbergen ihre IP-Adresse, etwa um Zielpersonen keinen Hinweis darauf zu geben, dass ihre Webseite gerade von der Polizei angezapft wird. Mithilfe von Verschlüsselungstechniken können sich also private und staatliche Nutzer anonym im Netz bewegen. Aber das ist nicht alles. Mit Tor und ähnlichen Programmen können im Internet auch ganze Webseiten veröffentlicht werden. Weil deren Standorte und Betreiber ebenfalls unbekannt bleiben, lassen sich Hidden Services, versteckte Dienste, anbieten. So entwickelten sich in den letzten Jahren ganz neue Schwarzmärkte. Und damit sind wir beim geheimnisumwitterten sogenannten Darknet, dessen Datenströme im Tor-Netz übrigens nur 3% ausmachen. Die zahlreichen Anbieter und Kunden, die in dieser Schattenwelt agieren, kennen sich nicht. Trotzdem sind sie, dank verschlüsselter Mailprogramme, in der Lage, miteinander zu kommunizieren. Marktplätze wie Valhalla oder Alphabay sind recht nutzerfreundlich und übersichtlich gestaltet. Es gibt Warenkategorien, Einkaufskörbe und Nutzerforen, die Händler bewerten, ganz ähnlich wie bei Amazon. Nur eben mit dem charakteristischen Unterschied, dass sich die Geschäftspartner nicht kennen. Hinzu kommt die Währung Bitcoin, die ein weltweiter Schwarm von Kryptografie-Anhängern in Umlauf bringt, inzwischen gar mit Hilfe von Banken. So fließen auch die Zahlungsströme anonym. Die Schattenwelt des Darknet wächst dynamisch, sie ist aber nicht das, was eine alarmierte Öffentlichkeit sich meist darunter vorstellt. Den mit Abstand größten Anteil, schätzen Experten, machen Geschäfte mit illegalen Drogen und Medikamenten aus, etwa Schlaftabletten oder Aufputschmittel. Dann kommen die illegalen IT-Dienstleistungen, zum Beispiel der Verkauf von Schadsoftware und Hackerprogrammen. Der Stoff aber, aus dem die Schreckensmeldungen sind, nämlich Kinderpornografie und Waffen, dieser Handel ist, wie Insider formulieren, in Wahrheit die absolute Ausnahme. Hier wird ein ausgesprochenes Nischenpublikum bedient, zum Beispiel der Münchner Amokläufer von 2016, der seine Waffe auf dem digitalen Schwarzmarkt kaufte. Aufs Ganze gesehen ist das Darknet eine komplexe Kombination hochmoderner Techniken, Verwischung der Spuren im Internet, verschlüsselte Kommunikation und anonymisierte Geldströme. Natürlich stellt das die Polizei vor neue Probleme. Die Ermittler sind freilich nicht ganz so hilflos, wie sie zuweilen vorgeben. Denken wir nur an die legalisierte Online-Durchsuchung und den kürzlich eingeführten sogenannten Staatstrojaner. Für die Händler genügt es im Übrigen nicht, sich strikt an die Regeln des Darknet zu halten. Sie müssen gerade auch im ganz normalen Leben Disziplin und Sorgfalt üben. Denn paradoxerweise wächst mit der Zunahme digitaler Kriminalität die Bedeutung althergebrachter Ermittlungsmethoden. Händler, die sich online im Darknet komfortabel verbergen können, agieren schließlich auch offline in der wirklichen Welt. Sie brauchen Verpackungen, Einschweißgeräte für Marihuana und sie müssen ihre Sendungen irgendwo bei der Post aufgeben. Ein aufsehenerregender Fall wurde 2016 aus Leipzig gemeldet. Ein junger Mann, der riesige Umsätze mit Drogen und Medikamenten machte, flog auf, nur weil bei der Post Sendungen ins Ausland auffielen, die falsch frankiert waren. Die Schwarzmärkte der Nachkriegszeit, auf denen sich Käufer und Verkäufer samt ihrer Ware tummelten, konnten durch Rollkommandos der Polizei aufgelöst werden, jedenfalls vorübergehend. Dagegen bleiben die Schwarzmärkte im Internet, auf denen heute ein florierender Handel praktisch unter Abwesenden getrieben wird, weithin unsichtbar. Mit diesem Phänomen konfrontiert, wirkt die Politik ratlos. Bereits die Tatsache, dass das Tor-Projekt von staatlichen Stellen unterstützt und von anderen zugleich bekämpft wird, ist ein deutlicher Hinweis auf seinen ambivalenten Charakter. Verschlüsselungsprogramme sind den Demokratien durchweg frei zugänglich. Jeder und jede, die etwas zu verbergen hat, und das sind ja keineswegs nur Kriminelle, sondern potenziell wir alle, kann sich dieser Technik bedienen. Es ist daher naiv und abwegig, ein Verbot von digitaler Kryptographie zu fordern. Entsprechende Vorstöße scheiterten in den USA bereits 1996. Geld wird auch nicht verboten, so spotten Netzaktivisten wie Jacob Applebaum, nur weil es im Kapitalismus auch Kriminelle benutzen. Applebaum war jahrelang Mitglied im Kernteam von Tor und lebt heute in Berlin. Die öffentliche Aufregung um das Darknet beruht auf einer unguten Mischung aus Sensationslust und Mystifizierung. Nüchtern betrachtet ist Kryptographie keine Domäne von Kriminellen oder Geheimdiensten, sondern eine essentielle Voraussetzung von Datenschutz im Internetzeitalter. Hier, im Spannungsfeld von staatlichem Herrschaftsanspruch und bürgerlicher Freiheit, stellt sich eine schlichte Frage. Soll diese Technik den Sicherheitsapparaten und ihren Überwachungsprogrammen vorbehalten bleiben? Die Frage stellen heißt sie verneinen. In den Worten von Jacob Applebaum: Entweder haben alle diese Freiheit oder niemand.